ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir haben uns die schönen, skurrilen, netten, delikaten Wissenschaftsnews der Woche angeschaut und es wird schön, die neueste Info, oder was heißt neueste Info, es könnte sein, dass wir alle in einem schwarzen Loch leben. Oh. Der ein oder andere hat es schon erwartet. Julia ist auch, Julia, bist du überrascht?
Also wenn ich in einem schwarzen Loch lebte, dann wäre ich ja nicht mehr da, oder?
Aber du bist ja da.
Ja, deswegen bin ich...
Wir sprechen gleich drüber. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Genau, wir sprechen gleich drüber. Was hast du mitgebracht?
Ja, hier auf der anderen Seite, die ihr die ganze Zeit schon hört, ist übrigens die Sina Kürz, diese Woche mit am Start.
Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt.
Ja, aber vielleicht kennen die Menschen ja unsere Stimmen mittlerweile, vielleicht auch nicht. Wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen.
Hallo.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
Ja.
Ich habe mir das Klatschen angeguckt. Es war auch sehr lustig jetzt in der Vorbereitung. Ich habe mehrere Klatschaufnahmen und selbst geklatscht und die Leute um mich herum haben sich die ganze Zeit gefragt, warum klatscht sie?
Du wurdest auch beobachtet, wie du rumklatschst.
Ich wurde beobachtet.
Aber klatschen in die Hände und du hast nicht irgendwelche...
Nackenklatscher verteilt, Backenklatscher verteilt.
Ja.
Nein, ich habe in die Hände geklatscht. Und zwar, ich habe mir eine Untersuchung angeguckt, die Physik des Klatschens angesehen hat. Und was ich da besonders spannend fand dran, die haben die Hypothese belegt, dass sich Klatschen von Mensch zu Mensch individuell unterscheidet und auch als Identifikationsmethode genutzt werden könnte. Also, hold your Datenschutzgrundverordnung, wir gehen da mal rein. Also, und wieder war mal der Anlass für diese Arbeit ein popkultureller Aufhänger. Vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, das war eine der ganz, ganz frühen Folgen, da habe ich mal drüber gesprochen, dass ein Forscher oder eine Forscherin Guardians of the Galaxy angeguckt hatte, Endgame, und Thanos, der Bösewicht, der schnipst da.
Ja.
Und dadurch kann er ja immer die Hälfte der... ich sage jetzt mal Menschheit, auch wenn das nicht nur Menschen sind, auslöschen.
Ja, ich erinnere mich, da sind wir an unsere physikalischen Grenzen geraten über die Physik von, weil das ja auch dann so mit einer, diese Schnipsbewegung ja auch irgendwie so...
ist eine Drehbewegung, genau.
Ja, also da kommen wir später auch nochmal zu. Endgegner.
Und diese Forscherin, die hat in dem Fall X-Men der letzte Widerstand geguckt von 2006 und da klatscht eine Figur und sendet eine Schockwelle aus, die gegnerische Armee außer Gefecht setzt. Ich habe diesen Film jetzt nicht gesehen. Hast du ihn gesehen?
Das ist nicht dein Ernst. Also das kommt auch, weil ForscherInnen einen Science-Fiction-Film geguckt haben und dann auf die Idee kommen, das zu untersuchen. Ja. Welcher Film war das?
Ja. X-Men, der letzte Widerstand.
Wenn das einer der neueren ist, habe ich ihn nicht gesehen.
2006.
Ah ja, doch. Den habe ich da wahrscheinlich gesehen. Und was? Wer klatscht da?
Da klatscht jemand am Ende und kann die Gegner außer Gefecht setzen damit.
Ah ja, das kennen wir von den X-Men. Okay. Mhm. So, und das war Inspiration.
Genau, Sunny Young ist eine Professorin für Bio- und Umwelttechnik am College of Agriculture and Life Sciences der Cornell University. Und die hat gesagt, ich war jetzt neugierig, wie sich so eine Welle ausbreitet, wenn wir denn in die Hände klatschen. Und deswegen hat sie die komplexen physikalischen Mechanismen und die Strömungsdynamik des Händeklatschens untersucht.
Ja, okay.
Ja. Also es ist mal wieder eine Studie, die zeigt, wie aus den eigentlich banalsten Alltagsaktivitäten ein bioakustischer Blockbuster, habe ich gelesen, in irgendeinem Artikel werden kann.
Physik ist überall.
Physik ist überall. Und so ein paar Takeaways, die ich echt interessant fand. In der Einleitung wird natürlich über Klatschen so allgemein gesprochen. Und was mir nicht bewusst war, Klatschen hilft beim Sprachenlernen. Also wenn zum Beispiel chinesische Kinder Französisch lernen, hilft es denen, die Worte auch so zu klatschen, beim Akt des Lernens, um dann die richtige Silbenverteilung und so zu lernen. Oder wir wissen natürlich, dass in den Ingenieurswissenschaften, um in der Architektur die akustische Performance eines Raums zu erörtern, auch geklatscht wird. Das war mir auch nicht mehr so bewusst. Oder dass es auch biomechanische Energiegewinnung, auch schon Forschung dazu gibt, dass du durch Klatschen in die Hände eine gewisse Menge an Energie erzeugen kannst. Also Klatschen ist wirklich unterschätzt, sage ich mal.
Ich gucke meine Handflächen gerade an und bin total geschockt, was da für ein Potenzial drin liegt.
Total. Und wir hatten es in den letzten Wochen häufig davon, wenn man sich das mal anguckt und runterbricht, was da passiert. Das ist ja eine Weichkörperkollision. Und wir haben ja eine Ausbreitung akustischer Wellen. Und wir haben hier zwei konkave Körper, die aufeinandertreffen.
Ah, ja, ist das bei jedem so? Also ich weiß auch, dass es Leute gibt, die eher mit konvexen Körpern aufeinander hauen dann. So ein Klatschen habe ich auch schon gesehen.
Da kommen wir auch gleich dazu. Und vielleicht klingelt es bei dir in deinem Physikstudium, unsere Hände ähneln einem Helmholtz-Resonator. Sagt dir der Herr Helmholtz mit seinem Resonator was?
Nee, ehrlich gesagt kann ich mich nicht an das Wort erinnern, aber ich google es mal gerade. Helmholtz-Resonator.
Genau. Also der Herr Helmholtz, das war ein Universalgelehrter, der ganz, ganz viele verschiedene Bereiche abgedeckt hat. Unter anderem hat er zu Akustik beigetragen, Elektrodynamik, Thermodynamik und er hat das Energieerhaltungsgesetz auch sich angeguckt.
Ja, das weiß ich.
Und er hat, zum Beispiel auch als erster die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen und die Drei-Farben-Theorie entwickelt. Also das war krass unterwegs.
Ja, aber man muss auch sagen, in der Zeit gab es auch viel zu entdecken, ne? Als man einfach mal sich ein bisschen mit Wissenschaft beschäftigen konnte. Da konnte man noch Universalgelehrter sein. Das ist ja heute ein sehr schwieriger Job. Aber gut, Helmholtz, guter Typ, der Hermann.
Auf jeden Fall ein Helmholtz-Resonator. Das muss man sich so vorstellen. Das sieht aus, also wenn man da mal danach googelt oder in einer anderen Suchmaschine benutzt, was auch immer. Es ist so eine Kugel und oben ist ein Loch. Und im Grunde, wenn du abends am Lagerfeuer sitzt, am Lagerfeuer oder sonst irgendwie mit Leuten zusammen und eine Bierflasche hast und oben so reinpustest und das macht ein Geräusch, diese Flasche an sich ist auch ein Helmholtz-Resonator. Also sprechen davon, weil wir mit unseren Handflächen, die treffen zusammen und dann zwischen Daumen und Zeigefinger kommt dann der Ton raus, ne, und der Rest ist praktisch so diese Kugel, die Flasche sozusagen. Also auch mal wieder, also jedes Mal, wenn ich das nächste Mal in die Hände klatsche, ich werde mir bewusst sein, was für ein physikalisches Meisterwerk da gerade vonstatten geht. Anyways, was haben sie sich noch angeguckt? Sie haben sich gefragt, warum ist denn Klatschen eigentlich so ein kurzes Event? Ne, man hört es ja nur ganz kurz, es ist ja immer nur so ein Tack, Tack, Tack. Ja, weil unsere Patschehändchen halt weich sind und extrem viel Sound schlucken. Das trägt einfach nicht so gut. Unsere squishy Hände sind Klatschkiller. Das soll man auch mal sagen.
Also die sind eigentlich schlecht, unsere Hände sind eigentlich schlecht zum Klatschen. Willst du damit sagen?
Ja, eigentlich schon. Außer man spannt sie halt so an, wie du gesagt hast. Ne? Man kann ja auch mit sehr angespannten Händen klatschen und die werden dann sehr hart. Und dann kann man den Sound viel weiter tragen. Also wenn du das nächste Mal bist, dass in einer weiten Entfernung dich jemand klatschen hört, musst du wirklich, musst du ein bisschen mehr Spannung
reinigen. Also wenn man chubby Hände hat, dann wird einfach der Schall einfach sehr schnell geschluckt vom ganzen Fleisch, Handfleisch.
Vom ganzen wobbeligen Fleisch, ja. Also die haben natürlich, ne, die haben Highspeed-Kameras benutzt, die haben 10 Freiwillige gehabt, die geklatscht haben, die haben dann diese Hände 3D gescannt, die haben da Modelle nachgebaut, also die haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, das Ganze alles nachzumessen und so weiter. Aber das Wichtigste, was wirklich am Ende rausgekommen ist, ja, man könnte sagen, man könnte Hände klatschen benutzen, um die Anwesenheitsliste in einer Vorlesung zu führen.
Krass.
Weil jeder Student, jede Studentin ein individuelles Klatschen hat. So. Und jetzt habe ich natürlich uns alle einmal gefragt, dich auch, Sina.
Ja.
Ich habe Charlotte gefragt, ich habe Ineas gefragt, ich habe mich selbst gefragt und wir haben Klatschen aufgenommen. Und ich würde sagen, wir hören die uns einmal hintereinander an und hören mal, was wir für unterschiedliche Klatsche haben und ob wir da jemanden raushören, wo wir sagen, das könnte die Person XY sein.
Okay.
Fang mal an mit Klatscher 2.
Okay, Klatscher 2.
Ja. Mhm, Klatscher 2. Dazu vielleicht mal Klatscher 4 auch gleich.
Ja.
Würdest du sagen, es ist ähnlich?
Ich glaube, das war ich, oder?
Korrekt, du hast deinen eigenen Klatscher richtig gut erkannt.
Ja, ich kenne mich. Ich kenne meine akustischen Signale. Okay.
Und würdest du sagen, der war ähnlich zu Klatscher 2?
Nee, ich fand Klatscher 2 war so ein bisschen unmotiviert. Ich hätte gesagt, das ist Ineas.
Nee, das war ich. Aber ich finde ganz interessant, hör jetzt vielleicht mal noch Klatscher 1 dazu.
Das klingt so hektisch. Ist das Charlotte?
Nee, aber von der Tonhöhe her ist es ein bisschen tiefer als die anderen beiden, oder?
Oh, ja, stimmt, du hast recht. Das ist ein bisschen, hat einen anderen Klang. Aber ich mache mir auch immer Gedanken, ob das auch die Raumakustik ist. Ne?
Ja.
Da kommt die Laborseele aus mir raus, müssen auch alle im selben Raum klatschen. So, ne?
Ja, das haben wir jetzt leider natürlich nicht gemacht. Aber
das haben wir nicht, ja.
Ich habe mir unsere Klatscher alle angehört. Ne? Klatscher 3 ist dann noch Charlotte, können wir auch mal kurz noch reinhören.
Ach, sehr schön, Charlotte.
Ja, und ich finde schon,
Applaus von Charlotte.
Auch wenn jetzt diese ganzen Aufnahmen natürlich sehr unterschiedlich sind, dass man zu Ineas, der mit Sicherheit mit Abstand die größten Hände hat von uns, weil einfach der größte ist, dass das schon eine etwas tiefere Tonhöhe ist oder einfach vermutlich, ne? Also ich meine, das sind jetzt keine tollen Aufnahmen, aber ich kann da schon erahnen, dass je nach Handgröße da auf jeden Fall mal eine unterschiedliche Tonhöhe ist und natürlich, jeder hat einen anderen Stil dann am Ende zu klatschen, ne? Wie du auch schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen unmotivierter oder so. Also ich würde sagen, vielleicht müssen wir da mal den Datenschutzbeauftragten der deutschen Bundesregierung anrufen, ob da vielleicht auch mal das noch aufgenommen werden sollte. In Zukunft. Oh ja. Gott, wie traurig wäre das. Bei Konzerten darf nicht mehr geklatscht werden. Das sind personenbezogene Daten. Das kann man jetzt nicht mal machen.
Ach du Scheiße. Okay, ja, so weit habe ich gar nicht gedacht. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Aber ich finde, ich würde jetzt natürlich total gerne, weil ich auch immer, auch so, wenn ich jetzt an meine Uni-Zeit und so zurückdenke, habe ich immer gerne Extrembeispiele gehabt. Also jetzt hätte ich halt gerne irgendwie so ein Kinderklatschen nochmal als Audio, ne? Also das ist ja dann so ein, ich kann es mir aber vorstellen, das ist sehr viel höher, ne?
Das ist dann so ein Patschiges.
Wenn man das mit so einer riesigen Eneas-Hand vergleicht.
Ja, absolut, absolut. Und aber auf der anderen Seite, ne, so sich in sein Bankkonto reinklatschen, also ich sehe da schon Anwendungsbeispiele, fand ich schon funny.
Ja, und man kann das ja auch wirklich gut messen. So, aber ich weiß nicht, welches Audiosystem das auf die Reihe kriegt, wenn in der Vorlesung der komplette Hörsaal klatscht und man dann alle irgendwie raushören kann. Also Respekt an das Audiosystem, was das rauskriegen könnte.
Ich wäre beeindruckt.
Ich habe auch was Nettes mitgebracht, eine Studie, für die es von mir keinen Beifall klatscht. Ja, tut mir echt leid. Also, ein netter Zusammenhang in einer Studie. Schlafstörungen erhöhen. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, wie es auch in der Studie genannt wird. Schlafstörungen erhöhen die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien.
Oh.
Für Verschwörungstheorien anfällig zu sein.
Unausgeschlafene Leute glauben mehr Mist?
Ja, das ist jetzt die Frage. Also, das sind ForscherInnen aus der University Nottingham. Und das war eine Studie, die im Journal of Health Psychology vorkam, um mal jetzt hier die Basics zu nennen. So, und ich krieg's auch irgendwie nicht richtig zusammen. Also, hilft Schlafen gegen Verschwörungstheorien oder verschlechtert das den Schlaf, wenn ich eine Verschwörungstheorie lese, wie auch immer?
Gute Frage.
Erstmal geht's um einen Zusammenhang zwischen schlechterer Schlafqualität und der Anfälligkeit, Verschwörungstheorien zu glauben. So, Ablauf der Studie. Es sind zwei Studien und eine Verschwörungstheorie. Habe ich mir auch erstmal gefragt, welche nimmt man denn da? Weil man hat ja so viel.
Man hat eine Auswahl.
Wunderbare Auswahl. Ja, ich finde, die haben sich für eine relativ okaye Verschwörungstheorie entschieden, was jetzt nicht heißen soll, dass ich die glaube oder dass ich die irgendwie gut finde. Es geht um die Brandursache der Notre Dame 2019, als die Kirche Feuer fing, ne? Wir erinnern uns. Und es gibt ja, also ich weiß nicht, wie du das bei Verschwörungstheorien siehst, warum ich jetzt sage, ich finde es einigermaßen okay, einfach nur jetzt so mal vom Thema ab. Ich finde, es gibt ja Verschwörungstheorien, die haben unterschiedliche Schweregrade so, ne? Dir geht es wahrscheinlich ähnlich,
ja,
oder?
Absolut.
Ich kann das so, ich habe so drüber nachgedacht und ich teile das so in vier Sachen auf, ne? Es gibt Verschwörungstheorien, die sind einfach so lustig und unterhaltsam. Das ist so, ha, witzig, lustige Idee, ha, worauf die Menschen kommen. Dann gibt es Verschwörungstheorien so eine Stufe höher, wo man so den Kopf schüttelt. Ja. So die Kopfschüttel-Verschwörungstheorie und denkt so, hey, was ist das denn jetzt? Wo kommt das denn her? Ha? Und dann Stufe 3 von 4 ist für mich so eine Verschwörungstheorie, wo ich wütend werde. Das ist zum Beispiel alles, was so im Bereich Klimakrise an Anti-Infos verbreitet wird. Und so das Maximum an Gefühlen für Verschwörungstheorien ist so komplette Verzweiflung. Sowas wie, die Erde ist eine Scheibe.
Oh Jesus.
Das macht mich wirklich wahnsinnig. Also ich habe darüber schon so viel nachgedacht und es macht mich krank, wirklich. Ich verzweifle komplett. Aber Ursache des Brands in Notre Dame würde ich einschätzen. Wie würdest du sagen, wo packst du die rein?
Also es kommt ja darauf an, was für einen Grund sie finden, wie absurd der ist.
Also die Verschwörungstheorie ist, dass der Brand absichtlich gelegt wurde.
Ja.
Von wem auch immer, egal. Und dass vertuscht wurde, dass dieser Brand absichtlich gelegt wurde. Das, was jetzt so aktuell der Stand ist, ist ja, es ist ein Unfall gewesen. Also die Brandursache ist von einem Unfall passiert, ne? Und nicht irgendwer ist angekommen und hat es absichtlich gemacht. Das ist so die Verschwörungstheorie, mit denen die Leute in der Studie gearbeitet haben. So.
Ja, ich würde sagen eine 2.
Ja, ich habe auch gesagt, so irgendwo zwischen unterhaltend und kopfschüttelnd. Naja, die Studie. Wir haben 540 ProbandInnen. Wir haben erstmal einen standardisierten Fragebogen zur Schlafqualität. Ne, da gibt es ja Basic-Fragen, die man abfragt, ne, um zu gucken, wie gut ist der Schlaf oder wie schlecht. Und dann, nach diesem Fragebogen, haben die ProbandInnen einen Artikel bekommen über den Brand von Notre Dame. Die eine Hälfte bekam einen Artikel, wo die korrekte Info drin steht, dass der Brand durch einen Unfall ausgelöst wurde. Und die andere Hälfte hat einen Artikel bekommen, wo eine Verschwörungsinfo drin ist. Brandstiftung, ne, der Brand wurde irgendwie vertuscht und so weiter, absichtlich. Und anschließend hat diese zweite Gruppe auch noch mal den richtigen Artikel bekommen, dass es ein Unfall ist. Und dann wurden die zu den Artikeln befragt. So. Und das Ergebnis, die Menschen, die weniger Schlaf haben oder auch einen schlechteren Schlaf, die glauben deutlich öfter der Verschwörungstheorie.
Okay, aber warum?
Das haben die sich auch gefragt und haben dann noch eine zweite Runde gemacht mit 9 ProbandInnen. Das ist dann die zweite Studie da drin. Da geht es darum, warum glauben Menschen denn an Verschwörungstheorien? Gibt es da noch irgendeinen anderen Zusammenhang? Gab es wieder einen Fragebogen? Schlafrhythmus oder Schlafqualität wurde abgefragt. Dann wurde auch mentale Verfassung und so abgefragt. Ne? Also wie ist die Gefühlslage aktuell? Und dann auch wieder Verschwörungstheorien. Und da gab es dann noch ein paar mehr, also so Kennedy-Attentat oder auch die Klimawandel-Verschwörungstheorien, die es so gibt. Oder auch 9-11 ist ja auch immer ein Banger, ne?
Kann man auch immer bringen. Nimmt man gerne.
Genau, kann man auch immer bringen. Und auch hier wieder das Ergebnis: Menschen mit schlechterem Schlaf springen mehr auf die Verschwörungstheorien an und, nette Side-Info, leiden auch häufiger an Depressionen und sind öfter mit so Gefühlen konfrontiert wie Wut, Angst, Paranoia. Das ist so die Gruppe, die mit schlechterer Schlafqualität auch mehr diesen Verschwörungstheorien verfallen ist. So. Und das Warum ist da auch noch nicht so richtig geklärt, ne? Weil da kannst du jetzt eigentlich alles draus machen. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem mit dieser Studie, Hashtag Kausalbeziehung. Weil ich bin da irgendwie nicht so überzeugt, ne? Die schreiben, die Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien führt zu einem stärkeren Glauben an Verschwörungen. Und eine schlechtere Schlafqualität verstärkt diesen Effekt. Aber ich raff das jetzt nicht. Heißt das jetzt, wenn ich Verschwörungstheorien lese, dann schlafe ich schlechter und dann glaube ich sie auch eher? Oder heißt das, wenn ich schlecht schlafe, dann kommen Verschwörungstheorien irgendwie leichter in mein Hirn? Und heißt das, dass wenn Leute besser schlafen, und das wird auch am Ende so ein bisschen prognostiziert, wenn wir die Schlafqualität der Menschheit verbessern, dann kann man auch die Verbreitung von Verschwörungstheorien besser eindämmen? I don't know.
Oh, ja, oder sind halt einfach Menschen, die eben mit Depressionen zu kämpfen haben, die grundsätzlich ängstlichere Menschen sind und so weiter. Einfach Menschen, die sowohl schlechter schlafen als auch empfänglicher sind für
so solche Mythen. Geschichten. Genau, ich weiß nicht so recht, weil es ist ja erstmal immer, man hat irgendwie so einen Zusammenhang und dann versucht man irgendwie da eine Kausalität irgendwie heraufzubeschwören. Und ich finde das alles, ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon. Also deswegen.
Bissle fishy.
Ich würde auch sagen, ich glaube eigentlich, dass die Studie von der Pharmaindustrie gekauft wurde. Also das hat eigentlich nie stattgefunden. Und man möchte einfach dafür sorgen, dass mehr Schlafmittel verkauft wird. Weißt du? Ja. Deswegen wurde diese Studie entwickelt. Das ist meine Theorie dafür. Aha. Und ich habe übrigens 3 Stunden nur geschlafen heute Nacht. Das ist meine Theorie, wie diese Studie zustande gekommen ist. So, prove me wrong.
So, nach der folgenden Studie werdet ihr anders durch Museen gehen, anders durch Rom, Florenz spazieren. Die Welt wird sich um einen Sinn erweitern, und zwar um eine olfaktorische Erfahrung oder zumindest eine Dimension. Weil als so die alten Griechen und Römer so vor 2000, 3000 Jahren durch die ganzen Tempel, Theater und Marktplätze stolziert sind ihrer Zeit oder sich in den Villen besucht haben, da haben sie ja eigentlich oft sehr schöne Dinge gesehen. Ne? Mächtige Marmorstatuen von Göttern, Kaisern, wichtigen Personen. Und diese Statuen, wir kennen die heute ja als weiß und irgendwie so, ne, es hat so eine ganz eigene Ästhetik. Eigentlich waren die früher ja komplett kitschig bunt angemalt, ne? Und mit Schmuck und mit Anziehsachen. Also die sind ganz anders, als wir sie heute kennen.
Das ist so krass. Können wir das kurz einmal verdauen? Weil das war mir früher nicht klar. Ich finde das total krass, dass diese wunderschönen weißen Figuren eigentlich völlig anders aussahen damals.
Ja.
Crazy.
Weil die haben ja so eine totale cleane Ästhetik, aber eigentlich ist absoluter Kitsch.
Das finde ich viel besser.
Und nicht nur kitschig, sondern auch parfümiert.
Oh.
Die rochen auch nach ganz wilden, schönen Dingen. Das hat ein Forschungsteam aus Dänemark jetzt beschrieben. Und die Studienautorin heißt Cecilie Bröns. Und die sagt, man sollte diese Statuen nicht einfach nur als Statuen aus Stein wahrnehmen, sondern sie sollten sein wie ein echter Gott, eine echte Göttin, übernatürlich riechen und einfach eine tolle, schöne, erhabene Erfahrung für uns sein. Man sagt auch ein bisschen, dass es so die olfaktorische Wende in der Wahrnehmung der Antike ist, also gerade so in der Kunstgeschichte, könnte man sagen. Und wir sprechen hier ja auch über wirklich nicht die Büste von Hans Wurst, sondern über eine Büste zum Beispiel von Artemis, ja, diese Göttin der Jagd, ist ja eine von den 12 olympischen Göttern, bei der weiß man, die war einparfümiert.
Aber weiß man womit? So. Oh Gott, sorry, ich bin schon so aufgeregt.
Ja, weiß man, Sina, weiß man, es kommt gleich. Wie haben Sie das rausgefunden? Haben Sie jetzt sehr intens an den Steinen geschnuppert, habe ich mich gefragt? Haben Sie irgendwelche Massenspektronomie-Analysen, dies, was, sonst was gemacht und irgendwelche Rosenwassermoleküle gefunden? Also es gibt auf jeden Fall Nachweise von Bienenwachs auf diesen Statuen und man weiß, dass zum Beispiel, wenn man Parfüm in Bienenwachs mischt und dann das irgendwo drauf schmiert, dann bleibt dieser Duft so ein bisschen nachhaltiger erhalten. Also es wird langsamer abgegeben, nach und nach kann man was riechen.
Das kennt jeder, der die Butter offen im Kühlschrank neben der offenen Zwiebel liegen lässt. Ne? Mhm. Also Fett speichert Gerüchte sehr, sehr gut und dann schmeckt die Butter auch danach.
Richtig.
Kleiner kulinarischer Tipp von Sina Kürz.
Oder die Statue riecht ein bisschen länger.
Ja.
Sie hat eine gute alte Literaturrecherche vor allem gemacht. Also sie hat Cicero gelesen oder Cicero sagt man ja, glaube ich, eigentlich. Irgendwelche Tempelinschriften und so weiter. Und tatsächlich werden oft Parfüm und parfümierte Öle als Bestandteil der sogenannten Schmückung von Kultstatuen in der Antike beschrieben. Mhm. Und Cicero beschreibt zum Beispiel, dass eben Artemis behandelt wurde mit Salben und parfümierten Ölen und so weiter. Oder auf irgendwelchen Tempelinschriften steht, dass Rosenparfüm eingerieben wurde.
Ah.
Und das Rosenparfüm und Rosenwasser, das war wohl besonders beliebt. Also finde ich spannend, weil ja irgendwie so Rosenwasser für mich oder dieser Geruch von Rosenseife auch ist für mich extrem eng verbunden mit dem Geruch von öffentlichen Toiletten, weil da irgendwie immer Seife mit Rosenduft ist.
Oh nein, wenn das Artemis wüsste.
Ich dachte mir auch, also wenn das Artemis wüsste, was heute so nach Rosenduft düftet, beziehungsweise es wird ja heute eher so ein bisschen cheap wahrgenommen, ne? Oder wenn jemand so ein Rosenparfüm hat. Aber eigentlich ist, also das ist das Ende dieser Rosenwassergeschichte, dass wir heute auf öffentlichen Toiletten danach riechen. Ja, aber das, neue Dimension, ich werde jetzt Statuen mit ganz anderen Augen sehen, Nasen riechen,
genau.
Ich werde es mir vorstellen. Ich würde mir wünschen, dass in Museen auch nebendran so ein kleines Fläschchen steht, dass man einmal so in die Luft sprühen kann oder vielleicht auch, weißt du, Crossover, vielleicht die Parfümabteilung mal mit so Statuen zusammenbringen, weißt du, so ein bisschen die Kultur näher an die Leute bringen. Ich sehe da viele, viele Möglichkeiten.
Ey, auf jeden Fall auch, was den Konsum angeht, ne? Also, dass man eben bestimmte Duftnoten einfach nochmal mit Göttinnen oder Göttern so ein bisschen bewirbt, finde ich total sinnvoll.
Mhm.
Also, wer möchte nicht wie die Göttin Artemis riechen. Also
ja, ne?
Jede
oder
Toilette möchte auf jeden Fall
César.
So riechen.
Ja, César, Nero, also da gibt es, sind ja auch wohlklingende Namen, ne? Also liebe Parfümindustrie, wir sehen da erstens eine Chance, den Rosenduft nochmal umzubranden, nochmal ein bisschen High-Class-Quality-mäßig mehr zu machen und auch wirklich, also mit Museen, ne? Partnerschaften eingehen, könnte mal schöne Sachen machen.
Ich finde es auch total geil, weil wir ja hier auch ständig seit Jahrzehnten über so dumme Ideen wie Geruchsfernsehen oder sowas reden.
Mhm.
Und der Gedanke war einfach schon in der Kultur schon einen Schritt weiter. Die haben gesagt so, ja, wir müssen das mit allen Sinnen erleben, hier diese Statuen.
Ja.
Also werden die jetzt nochmal eingerieben, werden die mal schön einparfümiert.
Mhm.
Hat sich jeder schon mal gedacht, die Gedanken. Nichts ist neu. Ich hätte ja eher erwartet, dass so eine Göttin der Jagd wie Artemis eher nach irgendwas riecht, was auch mit Jagd zu tun hat. Also sowas wie, also ich dachte erst so auch Rosenholz.
Eber.
Eber, ja genau. Nach Eber oder nach Jagdhund.
Ja, Moschus, oder?
Nach Moschus, ja, auch gut. Oder nach Dackel. Das ist doch der Geruch einer Göttin. Kommen wir zu einer anderen spannenden Theorie, die auch Potenzial hat für Verschwörungen, finde ich. Und diesmal geht es auch um unser ganzes Universum und nicht nur Notre Dame.
Hm.
Wir haben ein paar schöne Bilder vom James-Webb-Teleskop. Das lieben wir ja alle. Das macht nämlich wirklich sehr, sehr schöne Bilder.
Ja.
Guckt tief ins All. Tolle Bilder, die ich auch echt empfehlen kann. Also kann man sie auch aufhängen, weil die wirklich so klar, also weiß nicht, ob man es aufhängen kann, muss auch zum Einrichtungsstil passen. Aber es sind auf jeden Fall ganz tolle Bilder. Ne? Passt nicht zu Bohemian-Style oder so, habe ich auch schon überlegt. Egal, es sind ganz tolle Bilder. Schon abgeschweift. Also.
Aber so eine weiße Statue und dahinter so ein, also ich sehe es schon,
ja.
So ein All.
Aber
naja, zurück zum
mit
Thema.
Schwefelgeruch von schwarzen Löchern oder Mars-Vulkan.
Wie riecht ein schwarzes Loch eigentlich, Sina?
Das ist eine gute Frage. Bestimmt gibt es auch einen Schwarzschildgeruch, Ereignishorizont, weiß ich nicht, wo der Geruch nicht mehr rauskommt. Logischerweise.
Okay,
ist ja auch
zurück zum Thema.
Okay, wir sind schon raus. Also es haben wahrscheinlich eh schon alle abgeschaltet, deswegen okay. Und zwar haben wir ein paar schöne Bilder vom James-Webb-Teleskop wieder tief ins All geguckt, hat ein paar schöne Aufnahmen von vielen, vielen Galaxien gemacht. Und diese Galaxien hat man sich angeguckt. Ne? Galaxien sind ja eine Ansammlung von ganz vielen Sternen.
Mhm.
Wir leben auch
mhm.
in einer Galaxie und wir haben unseren eigenen Stern, das ist die Sonne. Und
mhm.
da drumherum gibt es noch ganz viele in der Milchstraße. So, und es gibt auch noch viel mehr Galaxien als nur die Milchstraße. Unglaublich viele. Jetzt haben die sich das Bild angeguckt, die Galaxien, die da drauf abgebildet sind. Und man kann es auch einfach selber sehen. Da braucht man jetzt kein krasses Wissen oder so. Du guckst dir die Galaxien und überlegst, in welche Richtung dreht die sich. Denn Galaxien haben ja manchmal so eine Rotationsrichtung. Ne?
So ein Swirl.
Und da ist denen aufgefallen, genau, so ein Swirl. Und da ist denen aufgefallen, 2/3 der Galaxien auf dem Bild drehen sich in dieselbe Richtung und das andere Drittel nicht. Und das ist schon irgendwie komisch, denn man würde ja eigentlich so vermuten, warum ist es nicht so
50-50.
Warum dreht sich nicht die eine im Uhrzeigersinn und die genauso oft wie die anderen im Nicht-Uhrzeigersinn? Ne? Wie kann das sein? Erklärung, völlig naheliegend, wir leben alle in einem schwarzen Loch, in einem riesigen, rotierenden schwarzen Loch.
Ah, okay, und das wiederum hat dann auch einen Drill und deswegen drillen die meisten Galaxien in die eine Richtung?
Ja, genau, also das ist schon ganz richtig. Ne? Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, alles, was mit Rotation zu tun hat, ich komme damit absolut nicht klar. Ne? Also auch alles, was zu Drehimpuls und so damals war, ich kann das nicht leiden. Irgendwie ist es nicht so mein Ding. Deswegen alle Physik-Kolleginnen und Kollegen, seht es mir nach. Es gibt anscheinend schon eine bevorzugte Drehrichtung irgendwie bei diesen Galaxien. Ne? Und das gibt es ja irgendwie auch überall. Ne? Mhm. Gibt es ja auch bei Wetter zum Beispiel, Stimmt. je nachdem, wie die Luftströmung ne? auf der Erde. Die Erde dreht sich ja auch. Ne? Und je nachdem, wie die Luft aufsteigt, absteigt, was auch immer, ne? hoch, tiefs und so, drehen sich die Wetterdinger da oben auch anders. Und wenn unser Universum, so haben die sich das gedacht, ne? So wie wir, wie die Luftströme auf der drehenden Erde sich in eine bestimmte Richtung drehen, je nachdem, wo sie sind, dreht sich ein Universum, das in einem riesigen rotierenden schwarzen Loch entstanden ist, eben auch in eine bestimmte Richtung.
Ja.
Und dadurch drehen sich dann wiederum die einzelnen Galaxien in eine bestimmte Richtung. Weißt
ja,
du?
Fair point. Aber ich sag mal, also wenn man in einem schwarzen Loch ist, ich bin jetzt da nicht so tief im Thema, aber so wenn ich mich an Interstellar und
du
so
bist erinnere. Ganz tief im schwarzen Loch.
Ja. Also sag mal, ist das hier die 139. Dimension und wir leben hier im schwarzen Loch und hä?
Ja, vielleicht ist es irgendwie ungefähr so. Also die Theorie, dass unser Universum, oder man muss vielleicht differenzieren, es gibt ja das Universum und es gibt das beobachtbare Universum. Ja. Ne? Also den Teil, den wir beobachten können. Mhm. Und die Theorie, dass unser beobachtbares Universum einfach in einem schwarzen Loch entstanden ist und da einfach jetzt drin ist, schon immer, schon seit dem Big Bang. Das ist eine ziemlich alte Theorie. Das gibt es schon lange, diesen Gedanken. Das ist nichts Neues so. Und diese ganzen kosmologischen Modelle und astrophysikalischen Modelle, muss man auch wirklich mal irgendwie da eine Lanze brechen. Es ist ja eh schon total abgefahren, was wir alles wissen.
Ja.
Wir hängen irgendwo da an der hintersten Ecke von irgendeiner Galaxie, der Milchstraße, auf unserem kleinen Tiny Planet und gucken mit unseren kleinen Teleskopen uns an, was so um uns herum passiert. Also es ist ja eh schon eine kranke Leistung, was wir uns da alles für Modelle überlegen.
Und im Vergleich auch mal, wie viel wir über das Universum wissen im Vergleich zu, wie wenig wir teilweise über die Tiefsee oder so wissen, ne?
Ja.
Was viel näher ist. Das ist so, das geht nicht in mein Gehirn rein.
Ja, ist vielleicht immer eine Sache von Prioritäten. Schwarze Löcher sind auch irgendwie vielleicht ein bisschen interessanter als die Tiefsee.
Jo, jetzt. Hot Takes.
Sorry an alle, wie heißt das, Meeresbiologen. Also die Theorie Schwarzes Loch wird immer wieder besprochen, ne? Gibt es schon lange.
Mhm.
Und dass du jetzt nicht zerquetscht wurdest, spaghettifiziert, wie wir das bei einem schwarzen Loch immer so im Kopf haben.
Spaghettifiziert?
Ist daran, kennst du das? Spaghettifiziert? Also die Idee, wenn man in ein schwarzes Loch fällt, wird man ja so auseinandergezogen und dann irgendwann, wenn man reinfällt, wird man zerquetscht. So.
Ah.
Weil das macht ein schwarzes Loch, ist ja einfach sehr viel Masse, sehr viel verdichtete Masse und alles, was an Masse noch irgendwie drankommt, wird mit auf den Klumpen sozusagen draufgeklatscht.
Ja.
Okay. So, aber was genau in einem schwarzen Loch drin passiert, weiß man ja nicht wirklich, weil wir ja nicht reingucken können. Und es kann eben sein, dass in so einem schwarzen Loch auch vielleicht in irgendeinem riesigen, unvorstellbar riesigen, rotierenden schwarzen Loch so eine Explosion war und das war der Big Bang und dann ist auf einmal unser Universum entstanden. Also es ist einfach so riesig, weil es ist ja alles drin, Julia, deswegen merkst du es nicht, es ist alles in diesem schwarzen Loch, es ist so riesig, dass du es nicht merkst. Deswegen ist es auch eigentlich irrelevant für uns und den Podcast, ob wir jetzt in einem schwarzen Loch sind. Aber dieses Bild gibt halt wieder ein bisschen Futter zu der Theorie, könnte es sein, dass wir in einem rotierenden, riesigen schwarzen Loch mit unserem ganzen Universum einfach drin leben und sich deswegen alle Galaxien im Uhrzeigersinn drehen oder der Großteil zumindest. Das ist einfach alles, was dahinter steckt, so.
Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall in der Existenzkrise. Da bin ich safe.
Ja, okay, gut. Ja, ich auch. Also es könnte auch was anderes sein übrigens, ne? Dass diese Galaxien sich alle drehen, könnte auch daran liegen, dass wir, weil wir uns ja auch drehen, vielleicht auch nur die Galaxien gerade gut sehen können, die sich mit in unsere Richtung
drehen. Ja, oder Galaxien sind einfach Rechtshänder, who knows? Also.
Ja, kann auch sein, stimmt.
Okay, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal beim Spaghetti-Essen an ein schwarzes Loch denken. Ich werde anders durch Ausstellungen gehen. Ich werde mir vorstellen, wie alles nach Rosenduft riecht, auch wenn ich das nächste Mal auf einer öffentlichen Toilette bin. Ich werde dann an Artemis denken.
Ja, und wenn du dann die Klospülung betätigst und siehst, in welche Richtung sich die Klospülung dreht, dann kannst du daran denken, das dreht sich so, weil du in einem rotierenden schwarzen Loch bist.
Exakt, genau. So, wir verlieren uns in der Philosophie und daher in die Richtung geht auch unser Podcast-Tipp diese Woche. Wir empfehlen ja immer total gern auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die ihr über die verbleibenden 7 Tage, bis es eine neue Folge Fakt Up gibt, gerne hören könnt. Und zwar das philosophische Radio. Das schließt wirklich sehr gut an so eine kleine Existenzkrise mit einem schwarzen Loch. Hört da mal rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut! Sag auch mal noch Tschüss, Sina.
Ach so, tschüss. Ja, ich war auch dabei. Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Freunde der Weisheit, das philosophische Radio von WDR 5 ist ein ziemlich einzigartiges Forum, in dem ich mit Philosophinnen und Philosophen über spannende Ideen und Thesen diskutiere. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und ich freue mich auf euch, denn auch unser Publikum kommt zu Wort. Also schreibt uns an philo@wdr.de. Das philosophische Radio von WDR 5 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Aber grübelt nicht zu viel.